Ich finde es so enorm ermutigend, was der Bernd in der Einleitung schon gesagt hat, und auch schön, die Lieder, die wir singen dürfen. Das erste, aber auch dieses Lied: Wir dürfen unserem Herrn alle Ehre bringen, wir dürfen ihn anbeten und wir dürfen ihm danken. Wir dürfen ihm auch danken in einer Zeit wie diesen, weil wir wissen dürfen, unser Herr ist der Schöpfer. Der Herr, der Gott, dem wir diese Lieder singen, ist der gleiche Gott, der sein Volk aus Israel befreit hat. Er ist der gleiche Gott, der sprach und es war. Er ist derjenige, der alles in seiner Hand hat. Und ich finde es ja einfach enorm ermutigend. Und in der Vorbereitung der Predigt habe ich viel überlegt und wirklich einige Stunden darauf verbracht, zu überlegen, wo ich den Schwerpunkt setze, weil das ein echt spannender und teilweise auch schwieriger Text ist. Aber letztlich werden wir da wieder landen, bei unserem Herrn, der alles in der Hand hat. Und wenn ihr eure Bibeln habt, lade ich euch ein, dazu mitzulesen, den Text aus 2. Mose 1, die Verse 8 bis 22. Da kam ein neuer König auf über Ägypten, der nichts von Josef wusste. Der Herr sprach zu seinem Volk: Siehe, der sprach zu seinem Volk: Siehe, das Volk der Kinder Israels ist zahlreicher und stärker als wir. Wohlan, lasst uns kluge Maßnahmen gegen sie ergreifen, dass sie nicht zu viele werden. Sie könnten sonst, wenn sich ein Krieg erhebt, womöglich zu unseren Feinden übergehen und gegen uns kämpfen und aus dem Land ziehen. Darum setzt man Sklaventreiber über sie, um sie durch Lasten zu bedrücken. Und sie bauten dem Pharao die Vorratsstädte Bitom und Ramses. Je mehr sie aber das Volk bedrückten, desto zahlreicher wurde es. Und desto mehr breitete es sich aus, sodass ihnen vor den Kindern Israels graute. Darum zwangen die Ägypter die Kinder Israels mit Gewalt zum Dienst. Und sie machten ihnen das Leben bitter, mit harter Zwangsarbeit an Lehm und Ziegeln und mit allerlei Feldarbeit, lauter Arbeiten, zu denen man sie mit Gewalt zwang. Und der König von Ägypten redete mit den hebräischen Hebammen, von denen die eine Schipra und die andere Pua hieß. Und er sprach: Wenn ihr die Hebräerinnen entbindet, so seht auf der Stelle nach. Wenn es ein Sohn ist, so tötet ihn. Ist es aber eine Tochter, so lasst sie leben. Aber die Hebammen fürchteten Gott und taten nicht, was ihnen der König von Ägypten befohlen hatte, sondern sie ließen die Knaben leben. Da ließ der König von Ägypten die Hebammen rufen und fragte sie: Warum tut ihr das, dass ihr die Knaben leben lasst? Da antworteten die Hebammen dem Pharao: Nun, die hebräischen Frauen sind nicht wie die ägyptischen. Sie sind lebhafter. Ehe die Hebamme zu ihnen kommt, haben sie geboren. Und Gott segnete die Hebammen. Das Volk aber vermehrte sich und nahm gewaltig zu. Und es geschah, weil die Hebammen Gott fürchteten, baute er ihnen Häuser. Da gebot der Pharao seinem ganzen Volk und sprach: Werft alle Söhne, die ihnen geboren werden, in den Nil, aber alle Töchter lasst leben. In der Predigt letzte Woche vom Daniel haben wir sehen können, dass Gott Verheißungen gibt und dass Gott die Verheißungen, die er gibt, auch erfüllt. Und das macht auch die ganze Vorgeschichte, die uns in oder zu diesem Text hier heranführt, so deutlich. Abraham, Isaak und Jakob, sie alle waren herausgefordert, Gott zu vertrauen. Sie alle haben teilweise sehr lang darauf gewartet, dass Gott seine Versprechen erfüllt, und das entgegen aller menschlichen Möglichkeiten. Und mit 2. Mose 1 sind wir jetzt wieder an einen Punkt gelangt, an dem nun nicht mehr Josef oder Abraham oder Isaak oder Jakob an einer Stelle steht, wo man sich denkt, wie kann Gott das nur zulassen, sondern wir sehen das Volk Gottes, das in Knechtschaft gerät durch den Pharao, durch den König von Ägypten. Und wir sehen in 2. Mose 1, dass Gottes Verheißung oder ein weiterer Teil von Gottes Verheißungen beginnt in Erfüllung zu gehen, wenn wir uns 1. Mose 1, 17, Vers 2 anschauen: Und ich will meinen Bund schließen zwischen mir und dir und will dich über alle Maßen mehren. Lange ersehnt und lange erwartet, aber Gott hält Wort. Und jetzt kann es losgehen, oder? Wir sehen, Gott segnet das Volk und das Volk mehrt sich. Und wir werden uns das gleich nochmal ein bisschen detaillierter anschauen. Jetzt ist doch alles soweit vorbereitet, dass es richtig losgehen kann, dass jetzt Stück für Stück Gottes Verheißung, Gottes Zusage an sein Volk in Erfüllung gehen kann. Vielleicht wäre das so, wenn wir die Geschichte schreiben würden, wenn Menschen diese Geschichte schreiben würden. Aber es ist Gott. Er regiert und er schreibt Geschichte. Und Gottes Wirken ist so ganz anders, als wir es uns vielleicht vorstellen. Gott gebraucht Begebenheiten und bewirkt Entwicklungen in der Geschichte, bei welchen es sich vielleicht erstmal so anfühlt oder wo es so scheint, als wirkten sie Gottes Plan absolut entgegen. Als würden diese Ereignisse in der Geschichte Gottes Pläne zunichte machen. Aber wenn wir uns diesen Text anschauen, wenn wir uns die Vorgeschichte anschauen und wenn wir uns sein gesamtes Wort anschauen, dann können wir immer und immer wieder nur mit Ehrfurcht erfüllt werden, weil wir sehen, Gott ist so viel weiser als wir. Er ist derjenige, der alles im Blick hat. Wir haben immer nur unsere kleine Welt, unser kleines Leben, unsere kleinen Vorstellungen und Werte und Ideen, mit denen wir vielleicht meinen, über Gottes Wirken urteilen zu können. Aber Gott ist derjenige, der alles in seiner Hand hält. Und das will ich nochmal anhand weniger Punkte hervorheben, die uns hier zu 2. Mose 1 geführt haben. Und zwar ist es Gott, der es so führt, dass Jakob seinen Sohn Josef bevorzugt. Und weil Gott das auch so zulässt, ist es auch Gott, der es letztlich zustande kommen lässt, dass die Brüder Josef deshalb so hassen und dass sie ihn deshalb in die Sklaverei verkaufen. Gott ist es, der es zulässt, dass er als Sklave in Ägypten landet und dass er im Haus von Potiphar aufsteigt, aber dann auch gleich wieder zu Unrecht im Gefängnis landet. Gott ist es, der es zulässt, dass Josef von diesem absoluten Tiefpunkt durch Gottes Wirken zum Vertrauten des Pharaos und zum zweitmächtigsten Mann Ägyptens emporsteigt. Und Gott ist es, der allein dadurch ermöglicht, dass Josef Vorbereitungen für die Hungersnot treffen kann, dass überhaupt eine Hungersnot vorhergesehen wird. Gott ist es, der es wirkt, dass aufgrund dieser Hungersnot Josefs Brüder, die ihn verkauft haben, die ihn gehasst haben, die gesagt haben, Jakob, dein Sohn, ist von wilden Tieren zerrissen worden, dass sie deshalb nach Ägypten kommen, um Nahrung zu kaufen. Gott ist es, der es später, wie wir es am Ende von 1. Buch Mose sehen, ist, der es schenkt, dass Jakob schließlich mit seiner gesamten Familie nach Ägypten zieht, mit all seinen Kindern, mit all seiner Habe, seinen Herden und allem. Und Gott ist es auch, der so führt, dass Israel oder das Volk, die Kinder Jakobs, nicht nur die Hungersnot überleben, sondern dass sie aufgrund des Verdienstes von Josef auch noch das fruchtbarste Land in Ägypten überhaupt bekommen. Goshen war das beste Stück Land in Ägypten. Und das Volk durfte dort siedeln, weil der Pharao zu Josefs Zeit wusste, wer Josef war und was Josef für das Volk getan hat. Und sie bekamen ein besseres Land als die Ägypter selbst. Und wir sehen hier, dass Gott es so geführt hat. Und keiner von uns würde wahrscheinlich solche Schritte, solche Zwischenstationen einbauen, wenn wir sagen würden, wir würden für uns gern ein Volk aussondern, so wie Gott es getan hat. Gott hat Josef gebraucht und Gott hat Josef durch diese Höhen und Tiefen vorbereitet. Und hier haben wir diese Höhen und Tiefen gesehen in Josefs Leben. Auch wenn es jetzt nur ganz kurz so ein Überflug war. Aber Gott ist es, der es letztlich geschehen lässt. Und wir befinden uns immer noch zwischen der Verheißung Gottes an Abraham und deren Erfüllung. Und heute in unserem Text kann man eigentlich sagen, dass es gleich nahtlos weitergeht damit. Gott wirkt, dass ein neuer Pharao aufkommt, der Josef nicht kannte. Der Begriff, der hier im Hebräischen verwendet wird dafür, dass ein neuer Pharao aufkommt, ist kein Begriff, der eine gewöhnliche Thronfolge beschreibt, sondern ein Begriff, bei dem es vielmehr anzunehmen ist, dass es sich hier um einen Herrschaftswechsel handelt, der sich sehr gewaltsam vollzogen hat, entweder durch Eroberung von außen oder durch Aufstand von innen. Und die Archäologie bestätigt auch einen solchen Machtwechsel in Ägypten in eben diesem Zeitraum, ca. 1730 vor Christus. Also führt Gott es so, auch dass dieser Wechsel stattfindet, wobei das Wissen um Josef und seinen Einsatz für Ägypten in Vergessenheit gerät. Gott ist Herr über das alles. Und Gott ist auch Herr über alles, was jetzt folgt. Zum Beispiel, dass dieser Pharao das Volk Israel als Bedrohung wahrnimmt. Ich lese die Verse 9 bis 10. Der sprach zu seinem Volk: Siehe, das Volk der Kinder Israels ist zahlreicher und stärker als wir. Wohlan, lasst uns kluge Maßnahmen gegen sie ergreifen, dass sie nicht zu viele werden. Sie könnten sonst, wenn sich ein Krieg erhebt, womöglich zu unseren Feinden übergehen und gegen uns kämpfen und aus dem Land ziehen. Also dieser neue Pharao hat sich gerade an die Spitze der Macht gekämpft, hat den vorherigen König Ägyptens offenbar unterworfen und will sein Reich jetzt rein menschlich betrachtet auch nur sinnvoll oder verständlich festigen. Und daher kann es natürlich nicht sein, dass sich ein fremdes Volk derart ausbreitet und dass ein fremdes Volk so dermaßen erstärkt. Und was hier vielleicht als kleine Randnotiz ganz interessant ist, ist, dass das erste Mal, dass der Begriff oder dass die Bibel überhaupt von dem Volk Israel spricht, genau hier durch diesen Pharao geschieht. Der Pharao, der das Volk vernichten möchte oder es zumindest möglichst klein halten möchte, aber letztlich schon auch vernichten möchte, ist der Erste, der die Kinder Jakobs als Volk Israel bezeichnet. Und wir sehen das auch in den vorherigen Versen schon im ersten Kapitel, auch letzte Woche, was Sie gesehen haben. Es waren die Nachkommen Jakobs, es waren die Söhne Jakobs, es war das Haus Jakobs. Und das erste Mal sehen wir hier, dass ausgerechnet der König, ironischerweise, das Volk das erste Mal als Volk bezeichnet. Und damit, unwissentlich wahrscheinlich, dazu offiziell bestätigt, dass Gottes Verheißung an Abraham in Erfüllung geht, dass aus seiner Familie, aus seinen Nachkommen ein großes, starkes Volk werden wird. Aber es wird noch interessanter und in den Versen 11 und 13, ich lese sie mal, sehen wir, dass der Pharao zunächst erfolgreich ist, in gewissem Sinne. Darum setzt man Sklaventreiber über sie, um sie durch Lasten zu bedrücken. Und sie bauten dem Pharao die Vorratsstädte Pithom und Ramses. Und in Vers 13, darum zwangen die Ägypter die Kinder Israels mit Gewalt zum Dienst. Und Vers 14, und sie machten ihnen das Leben bitter mit harter Zwangsarbeit an Lehm und Ziegeln und mit allerlei Feldarbeit, lauter Arbeiten, zu denen man sie mit Gewalt zwang. Wenn wir uns nur diese Verse anschauen, dann müssen wir sagen, okay, ein Stück weit, der Pharao hat natürlich die Macht und er ist insoweit erfolgreich, dass es ihm gelingt, das Volk zu knechten, das Volk hart arbeiten zu lassen. Aber gleichzeitig kommt auch dazu, dass das Volk das erste Mal wahrscheinlich überhaupt diese Behandlung als Volk erfährt. Das heißt, dass das Volk das erste Mal als Volk wahrgenommen wird und dadurch wahrscheinlich auch das Gegenteil ein Stück weit passiert von dem, was der Pharao erreichen will, nämlich dass eine Identität gebildet wird, dass das Volk zusammenwächst als ein Volk, was vorher einzelne ja, Familien waren. Sie waren nicht so vereint bis zu diesem Zeitpunkt. Das heißt, der Pharao ist ein Stück weit erfolgreich, insofern, dass er sie unterdrückt, aber gleichzeitig stärkt er damit das Volk Gottes. Und gleichzeitig geht damit auch eine weitere Erfüllung, Verheißung Gottes in Erfüllung, die Abraham gegeben wurde von Gott in 1. Mose 15, Vers 13. Ups. Da sprach er zu Abraham: Du sollst mit Gewissheit wissen, dass dein Same ein Fremdling sein wird in einem Land, das ihm nicht gehört. Und man wird sie dort zu Knechten machen und demütigen 400 Jahre lang. Also ist er in einer gewissen Weise erfolgreich, aber Gott nutzt das alles für seinen Plan. Auf der anderen Seite müssen wir aber auch festhalten, dass der Pharao in ganz wesentlichen Punkten ganz und gar nicht erfolgreich ist. Und zwar lesen wir in den Versen 15 bis 21. Und der König von Ägypten redete mit den hebräischen Hebammen, von denen die eine Schibra, die andere Pur hieß. Und er sprach: Wenn ihr die Hebräerinnen entbindet, so seht auf der Stelle nach. Wenn es sein Sohn ist, so tötet ihn. Ist es aber eine Tochter, so lasst sie leben. Aber die Hebammen fürchteten Gott und taten nicht, was ihnen der König von Ägypten befohlen hatte, sondern sie ließen die Knaben leben. Da ließ der König von Ägypten die Hebammen rufen und fragte sie: Warum tut ihr das, dass ihr die Knaben leben lasst? Nun aber antworten die Hebammen dem Pharao: Nun, die hebräischen Frauen sind nicht wie die ägyptischen. Sie sind lebhafter. Ehe die Hebamme zu ihnen kommt, haben sie geboren. Und Gott segnete das Volk und das Volk vermehrte sich. Gott segnete die Hebammen, das Volk aber vermehrte sich und nahm gewaltig zu. Und es geschah, weil die Hebammen Gott fürchteten, baute er ihnen Häuser. Wir sehen, dass die ganze Unterdrückung von Seiten des Pharaos nicht zu dem Ziel führt, was er sich erhofft. Das Volk wächst noch schneller und noch stärker als vorher. Er dachte, er könnte sie durch harte Arbeit brechen, sodass sie sich nicht mehr weiter vermehren. Und man muss sagen, auch das ist etwas, was die Geschichte belegt, dass es eine Methode ist, die Eroberer zur damaligen Zeit und auch noch einige Jahrhunderte später immer wieder angewandt haben in Völkern, die sie erobert und unterdrücken wollten, dass sie sie hart arbeiten haben lassen und so nachweislich auch das Wachstum und die Identität des Volkes ja, zumindest verlangsamt haben oder gebrochen haben. Aber hier sehen wir, dass es genau zum Gegenteil führt. Und er geht eben diesen Schritt noch weiter und holt sich als nächstes die Hebammen. Diese aber weigern sich, den Befehl auszuführen, weil sie Gott mehr fürchten als den Pharao. Und Gott segnet sie dafür. Er schenkt ihnen Familien. Und der Ausdruck, der hier verwendet wird, er baut ihnen Häuser, bedeutet, dass er ihnen quasi diese Familien eben geschenkt hat. Hier sollte vielleicht erwähnt werden, dass es in Vers 19 und Vers 20 erstmal so scheint, als würde Gott hier die Notlüge der Hebammen belohnen oder als wäre es überhaupt auch eine Notlüge. Ja, auf der einen Seite wollen sie Gottes den Befehl des Pharaos nicht tun, weil sie Gott fürchten. Das sehen wir auch ganz deutlich hier. Aber auf der anderen Seite können wir auch davon ausgehen, dass sie die Wahrheit gesagt haben. Sie hätten ja auch die Kinder nach der Geburt eventuell töten können, aber sie begründen die Tatsache, dass sie es nicht getan haben, damit, dass sie sagen, ehe sie ja ankommen, haben sie schon geboren. Also waren sie nicht schnell genug davor und sie sagen, sie waren deutlich lebhafter als die Ägypterinnen. Und auch hier müssen wir sagen, wahrscheinlich war es wirklich so. Und wir sehen es auch zum einen im Vorfeld schon in 1. Mose 46, Vers 3, wo Gott sprach: Ich bin der starke Gott, der Gott deines Vaters. Fürchte dich nicht, nach Ägypten hinabzuziehen, denn dort will ich dich zu einem großen Volk machen. Und noch ein bisschen deutlicher, vielleicht im Psalm 105, wo wir lesen, in Vers 24, und er machte sein Volk sehr fruchtbar und ließ es stärker werden als seine Bedränger. Wir sehen hier, dass Gott aktiv eingreift in die Vermehrung seines Volkes und dass Gott aktiv sein Volk fruchtbar macht. Aber der Pharao ist wieder nicht erfolgreich. Als erstes versucht er sie durch Sklavenarbeit so weit zu bringen, dass sie sich nicht weiter vermehren. Dann versucht er erst durch die Hintertür, so dass wahrscheinlich die Leute es gar nicht mitbekommen, zumindest das Volk im Allgemeinen, dass die Hebammen die Kinder umbringen. Vielleicht den Eltern sagen, war leider nichts, wir konnten leider nichts mehr tun, wie auch immer. Aber weil das auch nicht funktioniert, greift er jetzt zu dem Äußersten und ordnet an, alle männlichen Neugeborenen im Nil zu ertränken. Vers 22. Wir lesen nichts davon und wir wissen nichts darüber, wie viele Kinder dadurch umgekommen sind. Und dieser Teil wäre Stoff genug für eine ganze andere Predigtreihe. Aber was heute der Schwerpunkt ist, ist, dass auch hier der Plan des Pharaos nicht aufgegangen ist. Wie wir letzte Woche schon gehört haben, das Volk war ein großes Volk. Und als es später ausgezogen ist, bestand es aus 600.000 Männern. Und insgesamt bestand das ganze Volk mit Frauen und Kindern wohl aus 2 bis 2,5 Millionen Menschen. Und trotz der Knechtschaft, trotz dem Befehl des Pharaos, die Söhne zu töten, wirkt Gott. Und wirkt Gott auf eine Weise, wie wir es uns niemals hätten ausdenken können. Hier wirkt Gott. Und es wird einer dieser kleinen Jungen sein, von denen der Pharao gesagt hat, dass sie ausgesetzt und den Tod letztlich übergeben werden sollen auf dem Nil. Es wird einer dieser kleinen Jungen sein, Moses, der nicht nur das Land oder das Volk aus dem Land führt, wie der Pharao es befürchtet hat, wie wir gelesen haben, sondern auch noch am Hof des Pharaos aufwächst. Also der Pharao, an dessen Hof Mose aufgewachsen ist, war auf jeden Fall ein anderer, weil dazwischen auf jeden Fall einige Jahre lagen. Aber wir sehen hier alles menschliche Sinnen und Trachten, alles Streben nach Macht, alles Denken, dass er es in der Hand hätte oder beeinflussen könnte, hat keinen Bestand, hat keine Chance gegen das, was Gott vorhat. Gottes Wirken, wieso habe ich das vorhin auch so stark betont eingangs und wieso betone ich das insgesamt so sehr? Wir sehen, dass er und sein Wirken über allem stehen. Wir haben schon gehört, dass auch Josef diese Erkenntnis hatte. Und ich finde es einen so schönen Vers, den wir auch letzte Woche schon hatten, aus 1. Mose 50, Vers 20, als seine Brüder immer noch Angst haben, dass jetzt, wo Josef in dieser mächtigen Position ist und wo Jakob gestorben ist, dass er sich jetzt vielleicht an ihnen rächt, ihnen jetzt endlich heimzahlt, wie sie ihn die ganze Zeit behandelt haben. Aber da sehen wir, wie Josef reagiert. Wie Josef reagiert, weil Gott ihn geschliffen hat. Weil Gott ihn vorbereitet hat. Durch Höhen und Tiefen in seinem Leben hat Gott Josef so vorbereitet, dass er sagen kann, ihr gedachtet, mir zwar Böses zu tun, aber Gott gedachte, es gut zu machen, um es so hinauszuführen, wie es jetzt zutage liegt. Wir planen, wir urteilen, wir denken. Aber Gott ist der, der alles lenkt. Und Gott ist der, der alles zu seiner Ehre lenkt. Und er hat auch alles Recht dazu. Und Gottes Wirken ist deshalb so wesentlich, weil es auch Gottes Geschichte ist. Abraham, Isaak, Jakob und Josef waren gestorben. Die Hauptcharaktere, wenn man so sagen will, wenn wir vielleicht ans Alte Testament denken, wenn wir uns vielleicht an 1. Mose erinnern, denken wir, dass die Geschichte über Jakob, das ist die Geschichte über Abraham und Isaak, das ist die Geschichte von Josef. Nein, die Geschichte geht weiter. Wieso? Weil es nicht die Geschichte von Abraham, nicht die Geschichte von Josef oder Jakob oder Isaak ist, sondern es ist die Geschichte Gottes. Und daher wird es so deutlich, dass Gott im Zentrum steht, dass er der Autor der Geschichte ist. Ja, er gebraucht Menschen. aber er gebraucht Menschen zu seiner Ehre, zu seinem Ziel, zu seinem Zweck. Es ist seine Geschichte und diese Geschichte ist größer als jeder Prophet im Alten Testament, als jeder Patriarch im Alten Testament und erst recht als jeder Pharao im Alten Testament. Und auch wenn ich da gern noch viel tiefer einsteigen würde, aber ich will euch Mut machen, schaut euch mal Hesekiel 20 an. Hesekiel Kapitel 20 macht sehr schön klar, was wir auch hier in unserem Text sehen. Gott tut es und er tut es zu seiner Ehre und er tut es auf seine Weise, weil es um ihn geht und weil er derjenige ist, der die Geschichte schreibt. Hesekiel Kapitel 20 wird auch Bezug auf den Exodus, auf den Auszug aus Ägypten viel genommen. Aber Gott schreibt nicht nur im Alten Testament Geschichte. Gott schreibt nicht nur zur Zeit Israels Geschichte. Auch Paulus zeigt uns schön auf, nach dem ersten Teil des Römerbriefs in Kapitel 11, die Verse 33 bis 36, wie unergründlich sind seine Gerichte und wie unausforschlich seine Wege. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass es ihm wieder vergolten werde? Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Und dieses Wissen erdet uns hoffentlich. Und ich hoffe, dass dieses Wissen uns demütigt. Nicht wir sind das Zentrum des Universums. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber oft ist es so, dass mich der Teil von Gottes Geschichte am meisten bewegt, der mich selbst betrifft. Wo ich sage, okay, was habe ich denn jetzt noch irgendwie davon? Oder was hat es denn jetzt so konkret mit mir zu tun? Wo ist denn mein Part in dem Ganzen? Vielleicht kennt ihr das. Der Rest des Wortes Gottes ist vielleicht interessant und vielleicht ganz gut, auch mal wegen was darüber zu wissen. Aber bewegt er uns? Bewegt es uns, wenn wir Gottes Wirken sehen in seinem Wort? Bewegt der Rest von Gottes Wort auch der, der nicht von uns direkt handelt vielleicht, oder wo wir vielleicht meinen, dass er nicht von uns handelt? Bewegt er uns, weil wir Gott lieben, weil wir seine Ehre suchen und nicht unsere? Weil wir nicht danach fragen, was haben wir denn davon, sondern weil wir fragen, was hat Gott davon? Was ist denn Gottes Absicht damit? Wie wird Gott darin groß gemacht? Gottes Wirken und Gottes Plan in dieser Welt geht so weit darüber hinaus, was in deinem oder in meinem Leben oder hier in Bayreuth oder hier in Deutschland geschieht. Und trotzdem sieht Gott auf uns. Trotzdem führt Gott auch unser Leben. Daher macht uns diese Tatsache, dass es um Gott geht, nicht unbedeutend. Aber ich hoffe, dass sie uns voll Bewunderung und voll Demut macht, dass wir unseren Herrn anbeten dafür, wie er ist. Und ich möchte euch die Frage mitgeben, könnt ihr euch darüber freuen? Darüber, dass Gott seinen Namen groß macht. Es geht um ihn. Und in unserem Text von heute sehen wir, wie Gott den Fokus weg von Josef hin auf das Volk Israel richtet. Und das nicht, weil das Volk Israel so berühmte und so tolle Vorfahren hatte, sondern weil Gott sich dieses Volk erwählt hat. Gott steht im Zentrum. Und vielleicht stehen wir an einem Punkt, wenn wir das hier lesen, oder vielleicht stehen wir auch an einem Punkt in unserem Leben, wo wir uns die Frage stellen, wie kann das sein? Wie kann Gott so etwas planen? Gott ist Gott. Und wenn wir uns die Frage in Bezug auf diesen Text hier stellen und insbesondere auf den letzten Vers, wo wir sagen, wie kann Gott zulassen, dass ein Pharao an die Macht kommt, der befiehlt, dass die Söhne Israels im Nil ertränkt werden, dann ist auch Gott immer noch Gott. Und tatsächlich hat er auch Abraham im Vorfeld schon gesagt, dass Israel letztlich in Knechtschaft kommen wird und dass Israel einiges leiden wird unter Ägypten. Er hat es Generationen schon vorher angekündigt. Er hat es genauso geplant. Und in den nächsten Predigten dieser Reihe werden wir auch noch mehr die Gründe dafür sehen. Für Gott gibt es keine Überraschung. Für Gott gibt es kein Handeln des Menschen, das seine Pläne durchkreuzt oder wo Gott mal kurz umstrukturieren muss und sich neu sortieren und einen neuen Plan austüfteln, sondern Gott weiß alles von Anfang an. Es war die Sünde von Josefs Brüdern, wodurch letztlich das Volk nach Ägypten gekommen ist, wovon Gott gesagt hat, dass er es mehren wird. Nicht einmal die Sünde des Menschen, nicht einmal die Sünde seines eigenen Volkes kann Gott in seinen Plänen beeinflussen oder seine Pläne ändern. Gott hat also alle Höhen und Tiefen in seiner Hand, auch die dunkelsten Stunden. Und ich würde sagen, vor allem die dunkelsten Stunden, wie wir es hier auch sehen. Bevor Gott diesen enormen Auszug aus Ägypten schenkt, haben wir hier diese dunkle Geschichte, dieses dunkle Kapitel im Volk Israel. Als Jesus Christus am Kreuz starb, war es wohl die dunkelste Stunde überhaupt. Und das nicht nur im übertragenen Sinn, sondern es war tatsächlich so. Und es war so verheißen. Als er am Kreuz hing, geschlagen, verspottet, blutend, wurde der Himmel verfinstert. Und es war eine Finsternis über Jerusalem, wie sie vorher noch nie gesehen wurde. Und das mitten am Tag. Aber gleichzeitig ist dieses Kreuz der Ort, an welchem Gottes Liebe und Gottes Gnade und Gottes Herrlichkeit am sichtbarsten geworden ist. Und es war da, wo dein und mein Heil erwirkt wurde. Und das zweite Buch Mose und auch unser Text heute ist letztlich nur eine Hinführung zu Christus, zu dem Plan Gottes, zu dem, was Gott von Anfang an verheißen hat, was er tun wird, nämlich retten. Er wird retten von Sünde. Und mir ist bewusst, dass ich hier so einzelne größere Themen auch nur ein Stück weit angerissen habe, aber wir werden die, denke ich, auch in den nächsten Kapiteln unserer Predigtreihe auch mehr behandeln. Aber ich hoffe, dass wenn wir in den kommenden Wochen diese wunderbare Rettung Gottes sehen und all das, was dahin führt, dass wir auch die Parallelen zu unserem Leben sehen. Dass wir nicht denken, es ist das Volk Israel, es ist die Geschichte von dem Volk Israel allein. Nein, das ist alles ein Schatten von dem, was kommen sollte. Ich hoffe, dass wir diese Parallelen zu unserer eigenen Rettung, zu unserem eigenen Leben sehen können in dem, weil deshalb hat Gott es aufgeschrieben, nicht nur, weil es eine interessante Geschichte ist. Ich hoffe, dass die Gnade und die Güte von Gottes wirken und dass Gottes Geschichte in unserem Leben uns dadurch noch viel deutlicher wird und dass wir überwältigt werden davon, erfüllt mit Dankbarkeit, mit Bewunderung und mit Liebe zu unserem Herrn. Und ich hoffe, dass wir in der Betrachtung dessen, was noch kommen wird auch, und in der Betrachtung dessen, was wir hier auch in unserem Text gesehen haben, letztlich mit Johannes sagen können in Offenbarung 1, Vers 5b bis 6, ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat für seinen Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wenn wir das verstehen, nicht wenn wir es nur wissen, das Wissen darum hilft kein bisschen, wenn wir das verstehen, was hier steht in diesem Vers und wenn wir verstehen, was Gott mit seinem Volk tut, was Gott auch heute noch tut, dann werden wir Dinge, die uns diese Woche oder irgendwann später mal einholen, wo es uns die Fragezeichen raushaut, wo wir vielleicht zu kämpfen haben damit, wo wir vielleicht auch schon lange mit zu kämpfen haben, dann werden wir diese Situationen richtig einordnen können. Nicht, dass wir alles verstehen oder erklären könnten, aber dass wir wissen, dass es Gottes Geschichte ist Ihm gehört alle Macht und alle Ehre, nicht nur damals, sondern auch heute. Ich bete noch. Herr, ich danke dir so sehr dafür, dass wir dein Wort haben, dass du in deinem Wort uns mit hineinnimmst in deinen Plan. Nicht nur in deinen Plan mit Israel, sondern auch in deinen Plan mit dieser gesamten Welt, mein Herr. Und ich danke dir so sehr, dass wir wissen dürfen, dass du wirkst und dass du auf eine Weise wirkst, die wir uns niemals hätten erdenken können, Herr. Ich bitte dich für mich, ich bitte dich für jeden von uns, dass wir lernen, das mehr zu bewundern, dass wir dich mehr bewundern, deine Größe und deine Macht, dass wir demütig werden vor dir, weil wir sehen, dass du das alles im Vorfeld geplant hast. Auch unsere Probleme, auch unsere Niederlagen im Leben, Herr, hast du schon lange geplant und du hast ein Ziel damit, Herr. Und ich bitte dich, dass jeder von uns das lernt, es aus deiner Hand zu nehmen, es zu tragen, im Vertrauen darauf, dass du es unter Kontrolle hast und dass du ein guter und ein liebender Gott bist. Amen.